Herzlich willkommen zu MWD, männlich, weiblich, divers, dem Feminismus-Podcast der Nürnberger Nachrichten.
Hallo.
Ja, zwei Sachen sind heute mal anders als sonst. Also Nummer eins, wir sind überhaupt nicht in unserem normalen Aufnahmestudio, sondern wir sind in Erlangen und zwar im E-Werk, weil wir im Rahmen des Ohrenschmaus-Festivals auf die Bühne durften. Und das Zweite, was heute besonders ist, ist, dass die Lisa neben mir sitzt.
Ich bin wieder da. Juhu.
Ja, aber ihr dürft euch nicht so früh freuen. Das ist, glaube ich, leider nicht langfristig, gell?
Ja, ich bin eingesprungen.
Genau, weil nämlich, das ist ein bisschen traurig, die Ute wird nicht mehr dabei sein beim MWD. Die hat sich jetzt ein paar anderen Projekten zugewandt und hat nicht mehr so viel Zeit und deswegen steigt sie aus. Aber der Podcast wird natürlich weitergehen. Mit wem? Das ist noch nicht so ganz raus. Genau.
Ja, ich meine, ich habe ja den Podcast mit ins Leben gerufen, zusammen mit der Ute. Und ich habe ihn abgegeben, weil ich jetzt gerade im Sabbatjahr bin. Und eigentlich hätte ich auch voll Bock, wieder mitzumachen. Aber ich habe noch einen anderen Podcast, der auch viel Aufmerksamkeit und Liebe braucht. Schmerzenssache übrigens, falls jemand mal reinhören möchte. Es geht um chronische Rückenschmerzen, weswegen ich auch meinen Sabbatjahr mache und weswegen ich mir auch nicht so viel aufhalsen möchte. Und deswegen werde ich vorerst nicht bei MWD wieder einsteigen. Aber ich freue mich auf die heutige Folge sehr.
Magst du gleich erzählen, was wir heute machen, worüber wir reden?
Ja, das war ja deine Idee, aber ich finde sie sehr, sehr gut. Wir haben aus unserem Umfeld, also von Leuten, die wir kennen, aber auch von Leuten, die wir nicht kennen, Fragen zum Thema Feminismus eingesammelt. Aller Art.
Ja.
Teilweise waren sie für mich schon auch echt provokant. Und es wird teilweise sogar schwierig, die hier auf der großen Bühne zu diskutieren, weil ich mir bei den Antworten selber manchmal nicht so ganz sicher bin, was ich so davon halten soll oder wie ich etwas begründen soll. Deswegen wird es spannend.
Ja, auf jeden Fall.
Und wir haben uns die Fragen gegenseitig auch noch nicht verraten.
Genau. Also wir stellen sie uns quasi gegenseitig und versuchen sie dann nach bestem Wissen und Gewissen für uns irgendwie klar zu kriegen.
MWD. Männlich, weiblich, divers. Der Feminismus-Podcast von nordbayern.de. Mit Ute Möller und Franziska Wagenknecht.
Wer will anfangen?
Fang du an.
Okay, ich fange an. Ich packe mal meine erste Frage aus auf meinem guten Zettel. Also, pass auf, Lisa. Exhibitionistische Handlungen sind in Deutschland unter Paragraph 183 des Strafgesetzbuches geregelt. Im Wortlaut heißt es dort, ein Mann, der eine andere Person durch exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Wieso gilt eigentlich diese Regelung nur für Männer und nicht für Frauen? Ist das nicht total unfair?
Ja, ist es so.
Ja. Eine Sache muss ich noch sagen, und zwar von wem ich die Frage habe. Die Frage kommt von meinem Papa. Vielen Dank, Papi, für die gute
Frage. Ich habe auch eine Frage von meiner Mama.
Ja, das ist tatsächlich so. Da steht ja drin, ein Mann, der eine andere Person durch exhibitionistische Handlung belästigt.
Ja, das ist interessant, weil ich weiß nicht, ob du gerade diesen Artikel über die Nacktbadenden an der Isar in München gelesen hast.
Nee, erzähl.
An der Isar ist es wohl Tradition, dass die Leute nackt baden. Und da waren wohl Frauen, die oben ohne waren und wurden dann aufgefordert, nicht von der Polizei, sondern, also ich habe jetzt nur gefährliches Halbwissen.
Macht nichts, ich auch.
Weil ich nicht darauf vorbereitet war. Aber sie wurden aufgefordert von der Parkaufsicht, bitte ihre Brüste zu bedecken. Und das war dann natürlich ein gutes Beispiel für die Frage, warum dürfen Männer ihre Nippel zeigen und Frauen nicht? Was ist eigentlich der Unterschied? Und letztendlich hat jetzt die Stadt München beschlossen, dass beide sozusagen ihre Nippel zeigen dürfen, was es eigentlich für München eigentlich super revolutionär ist und ziemlich gleichberechtigt.
Das stimmt, in dem Punkt ist es gleichberechtigt. Aber ich meine, sich nackt auszuziehen und irgendwo zu baden, ist ja doch was anderes als Exhibitionismus. Das hat ja ein ganz anderes Ziel, wenn ich Exhibitionist bin, dann will ich ja jemand anders schockieren.
Absolut. Aber was ich damit sagen will, ist Männer, also nackte Männeroberkörper provozieren in der Öffentlichkeit wohl nicht, aber weibliche nackte Oberkörper provozieren. Deswegen ist die Frage, warum ein Mann, wenn er sich auszieht, dann wiederum provoziert und Frauen nicht. Verstehst du?
Ja, ich verstehe. Wobei das auch wieder drauf ankommt, wen du fragst. Es gibt ja auch total viele Bands, die sagen bei einem Konzert, Leute, ganz ehrlich, Schön und gut, aber die Jungs, zieht einfach eure T-Shirts wieder an. Das will halt nicht jeder sehen. Was ich auch echt gut finde.
Ja, auch männliche Feministen sagen, sie ziehen ihre T-Shirts so lange nicht aus, wie Frauen das nicht auch machen dürfen. Also, und ihre BHs dann gegebenenfalls. Ja. Ja.
Und wie machen wir das jetzt mit dem Exhibitionisten?
Mit dem Exhibitionisten.
Den reden wir jetzt so drumherum.
Ja.
Ja, schwierig. Es ist nicht so einfach. Ne? Also, ich kann was kurz sagen dazu. Und zwar, das ist richtig. Also, exhibitionistische Handlung kann nur von einem Mann ausgehen. Aber, wenn eine Frau sich unangebracht verhält, indem sie sich entkleidet und jemanden dabei belästigt, dann gibt's quasi Erregung öffentlichen Ärgernisses. Also das hat ein ähnliches Strafrange, also auch Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, aber ist trotzdem noch was anderes. Und es ist, glaube ich, auch was anderes, ob ich als wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verknackt werde, weil das, wenn man ganz ehrlich ist, auch so ein ganz kleines bisschen was Stolzes unter Umständen haben kann. So.
Ja, so wie bei den Femen,
ja, genau.
Wie heißen sie?
Ja.
Die sich, die damit politisch protestieren, genau. Oder sowas.
Ja. Ja. Gibt es nur männliche Exhibitionisten?
Ja, man muss sich halt mal überlegen, was steckt eigentlich dahinter? Also warum macht das jemand? Meistens steckt ja Machtausübung dahinter. Macht über andere erlangen, indem man sie schockiert. Und das ganz Schlimme ist ja, dass Exhibitionisten auch oft irgendwie in Bahnunterführungen oder so stehen, wo Jugendliche oder Kinder gerade von der Schule heimlaufen oder sowas. Also es ist schon, es hat ganz viel mit Machtausübung und Dominanz zu tun. Und wenn man jetzt mal vom Klischee ausgehen möchte, ist das schon ziemlich männlich belegt, auf jeden Fall.
Findest du, man sollte trotzdem was dran ändern an der Regelung? Einfach so, um Fairness herzustellen.
Ja, definitiv. Ja. Und vielleicht liegt es auch daran, dass die männlichen Geschlechtsteile eher nach außen gestülpt sind sozusagen.
Und bei auch der Frau
nicht so viel. Bitte?
Brüste sind doch auch nach außen gestülpt.
Stimmt. Aber jeder Mann würde halt sagen, also viele Männer würden halt sagen, ja, Männer würden sich freuen, eine nackte Frau zu sehen. Frauen gelten als das schöne Geschlecht und werden deshalb lieber angeschaut, sowohl von Frauen als auch von Männern. Männer gelten eben als nicht so hübsch. Und wie gesagt, die Geschlechtsteile sind viel mehr sichtbar. Vielleicht gilt es halt deshalb als provokanter, aber wenn man das mal so aufdröselt, merkt man, wie veraltet diese Sichtweise eigentlich ist.
Mhm.
Oder?
Also man könnte quasi festhalten, nee, das ist nicht unbedingt fair. Könnte man vielleicht mal überdenken, diese Regelung?
Ja, ich finde schon.
Ja, finde ich, glaube ich, auch. Okay.
Ja.
Hast du eine Frage?
Ja, jetzt warte, lass mich mal gucken, welche Frage da jetzt passend ist. Also, ich sage erstmal, von wem ich die Frage habe. Ich bin neulich bei einer Mitfahrgelegenheit mitgefahren von einem Yoga-Festival nach Hause und im Auto der Fahrer war ein Yogi von Beruf Programmierer, klettert auch in seiner Freizeit, relativ männlicher Typ, gleichzeitig aber aufgeschlossen, gegenüber zum Beispiel Sportarten oder Lifestyle-Geschichten wie Yoga, die ja auch als weiblich besetzt gelten, obwohl Yoga von Männern erfunden wurde. Und wir haben über Feminismus diskutiert, wir kamen übers Yoga drauf. Und er hat irgendwann gesagt, ich frage mich, wann kommt eigentlich die Gegenbewegung? Weil er hatte das Gefühl, dass gerade Frauen in jeder Richtung überall übervorteilt werden.
Echt?
Mhm.
Okay.
Es ist wohl so ein Gefühl, das habe ich jetzt schon öfter von Männern gehört.
Und nicht? Dass Männer sich übervorteilt finden?
Dass Männer finden, dass Frauen übervorteilt werden, gerade in jedem Bereich, in jedem Bereich.
Ja, das ist, also ich würde jetzt mal sagen, das stimmt nicht.
Ja, habe ich ihm auch gesagt. Aber die große Frage ist, er fragt sich, wann kommt die Gegenbewegung?
Okay.
Und ich habe dann...
Die gibt es doch schon. Es gibt doch einen Haufen so Männervereine oder es gibt so... Gruppen, die sich zusammentun. Es gibt auch so einen Männer-EV, der auch behauptet, der wirklich ganz lustige Sachen, also es ist natürlich nicht lustig, weil es total fürchterlich ist und total populistisch und sexistisch und total antifeministisch, aber die machen zum Beispiel solche Fragestellungen auf wie, ja, ist doch total unfair, Männer sind doch eigentlich die, die quasi mehr verdienen. Und deswegen haben sie doch auch das Recht, mehr zu sagen zu haben. Und die versuchen, das so von hinten aufzumachen. Das Feld ist total. Also es gibt meiner Meinung nach eine ganz große Szene von Vereinigungen und Gruppierungen, die genau sich darauf stürzen und sagen, Männer wären ja so benachteiligt, auch was Familienpolitik angeht, was zum Teil, glaube ich, nicht ganz falsch ist. Kommt aber immer noch drauf an, wer es sagt, glaube ich. Aber die Bewegung gibt es durchaus.
Ja, wir kennen es ja auch aus den unsäglichen Kommentarspalten bei nordbayern.de und Facebook. Das kennen wir. Wie sind eigentlich die Reaktionen immer auf die MWD-Artikel? Gibt es da auch wirklich maskulinistische Kommentare?
Gibt's relativ wenig. Es gab mal einen ganz ätzenden Kommentar, das habe ich aber gerade, kriege ich gerade nicht mehr hin, welcher das war. Kann ich nochmal drüber nachdenken, ja.
Weil ich gerade maskulinistisch sage, schwieriges Wort. Es gibt ja die Maskulinisten, oder?
Ja, ich glaube schon auch.
Aber wenn es die Gegenbewegung zum Feminismus wäre, eigentlich müssten ja beide das Gleiche wollen, weil Feministen wollen eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und Maskulinisten müssten doch das Gleiche wollen.
Die wollen nur nicht die Abwertung von Männlichkeit, das ist das Wichtige.
Ja, gut.
Und es gibt auch viele, die Diskussion führe ich auch öfter mal, die halt Feminismus per se zum Kotzen finden, weil sie halt sagen, ja, das würde ja, Feminismus würde ja, stünde ja für Frauen zuerst und Frauen das Beste und danach kommen die Männer, aber das ist ja total missverständlich. Also das, da haben ja Leute einfach den Feminismus vielleicht falsch verstanden oder ordnen das falsch ein, würde ich mal sagen.
Ja, und dann gibt's ja noch diese krassen Incels. Ich weiß nicht, ob ich die richtig ausspreche, aber das sind Männer, die unfreiwillig im Zölibat leben sozusagen. Und das sind die absoluten Frauenhasser. Da gab's ja auch ein paar Anschläge. In Toronto war das, glaube ich, 2018. Weil sie sagen, sie bekommen keinen Sex und verstehen es eigentlich gar nicht. Meistens liegt es daran, dass sie irgendwie nicht so attraktiv sind.
Und ein bisschen sehr introvertiert oft.
Ja.
Und selten rausgehen.
Und das ist aber eine ziemlich, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber ich finde, es gibt ja auch die sogenannten Pickup-Artists, die damit verwandt sind. Das finde ich ziemlich bedrohlich schon, wenn ich das so höre.
Aber jetzt nochmal zu deiner Frage zurück, also eigentlich gar nicht zu deiner Frage zurück, sondern mich würde total interessieren, was hast denn du dem geantwortet?
Ich habe dann gesagt, die Frage nehme ich gleich mal auf für meinen Podcast, weil ich es krass finde, dass er dieses Gefühl hat. Das finde ich eigentlich tragisch. Das ist eigentlich nicht das, was der Feminismus bezwecken will, dass Männer sich benachteiligt fühlen. Andererseits kommt dann gleich wieder so eine Art Wut in mir auf und ich denke mir, naja, übervorteilt wurden Männer in den letzten Tausenden von Jahren. Irgendwie ist doch auch mal unsere Zeit gekommen. Warum kann man uns jetzt nicht ein bisschen was gönnen, auch von Männerseite aus? Und im Endeffekt tut es ja auch den Männern gut, wenn sie weniger Verantwortung haben müssen, übernehmen müssen. Dann ist es doch auch für die Männer gut.
Ja, wobei es geht ja im Feminismus nicht darum, dass du Frauen bevorteilst gegenüber Männern und sie höher stellst, sondern es geht ja nur darum, eine Lücke zu schließen, ja, die halt seit Jahrhunderten klafft eigentlich.
Aber es kann wahrscheinlich manchmal passieren bei Menschen, die vielleicht überengagiert sind. Viele Politiker etc. schmücken sich ja auch jetzt mit dem Feminismus, sagen, ich fördere Frauen. Und dann kann es, glaube ich, schon mal passieren, dass Männer sich benachteiligt fühlen, aber auch vielleicht, weil sie es nicht gewöhnt sind oder gewöhnt waren bisher, dass Frauen die gleichen Chancen hatten.
Ja, nicht so einfach. Also ich würde auf jeden Fall auf deine Frage antworten. Es gibt diesen Rollback im Endeffekt auch schon. Es gibt genug Männergruppen und Männer, die sich benachteiligt fühlen und glauben, dass es an der Zeit wäre, das Spieß wieder umzudrehen. Auch Thema Jungen in der Schule, dass das System nicht auf Jungen ausgerichtet ist und dass Jungen in der Schule benachteiligt werden strukturell. Was ja dann wieder die Frage aufwirft, warum es am Ende trotzdem die in den Top-Positionen sind am Ende der Karriereleiter. Ja, das wäre meine Antwort auf die Frage, oder? Können wir damit leben?
Wir können damit leben. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Publikum interagieren dürfen.
Also geh doch mal runter mit deinem Mikrofon, frag mal jemanden.
Okay, gehen wir zur nächsten Frage. Du bist wieder dran.
Ich bin dran. Okay. Kann sich eine Person als Feministin bezeichnen, wenn sie ein T-Shirt mit der Aufschrift Feminism trägt, das sie bei H&M gekauft hat? Angesichts der Tatsache, dass es in Bangladesch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von einer weiblichen Textilarbeiterin unter eher unguten Bedingungen für einen Hungerlohn produziert worden ist.
Wow, du hast echt voll die intelligenten Menschen in deinem Umfeld.
Meine Fragen
sind alle sehr, sehr simpel im Vergleich zu deinen. Aber es ist auf jeden Fall eine absolut berechtigte Frage.
Ja, die ist von der Dori übrigens. Das ist die Freundin von meinem Mitbewohner. Vielen Dank für die Frage, Dori, wenn du zuhörst. Ja, was meinst du?
Ja, eigentlich nicht.
Ja, und weißt du, was das Blöde ist? Eigentlich, nach der Logik kann sich niemand, der Kleidung von H&M trägt, als Feministin bezeichnen, oder?
Ja. Andererseits finde ich es gut, wenn diese Botschaft in die Welt getragen wird.
Ja.
Also es ist Zwiespalt, bin da zwiegespalten.
Und auf der anderen Seite, man kann es ja auch nicht, also man kann nicht immer alles perfekt machen.
Ja.
Es ist ja auch wichtig, also die Botschaft zu verbreiten, obwohl man vielleicht sich nicht in allen Punkten korrekt verhält oder nicht in allen Punkten das richtige Bewusstsein dazu hat. Das ist ja auch oft eine Bewusstseinsfrage. Ist mir eigentlich, das sind mir die Implikationen bewusst?
Es ist ja gerade eine große Diskussion im Allgemeinen. So, liegt es am kleinen Mann oder der kleinen Frau, sowas zu entscheiden, ob ich das jetzt kaufen kann oder nicht? Es geht ja bei Lebensmitteln los, geht über Flugreisen, ja, bis hin eben zu Kleidung. Oder muss da nicht die Politik eingreifen? Also warum wird es auf uns abgewälzt, diese Entscheidung? Und wenn man es so sieht, sollte man die T-Shirts also kaufen dürfen. Ja, und ich meine, was ich ganz positiv daran finde, einerseits ist, dass Feminismus wohl im Mainstream angekommen ist und dass junge Frauen stolz sind und sich trauen, Feminismus auf ihrer Brust zu tragen. Früher, es wurde ja ein Schimpfwort, zu einer gewissen Zeit haben dieses Wort Männer als Schimpfwort verwendet und in den Dreck gezogen und wir erobern uns dieses Wort gerade wieder zurück. Und da ist H&M auch, spielt auch eine große Rolle. Ich weiß nicht, ob du von der neuen ProSieben-Serie gehört hast, Heidi Klum moderiert das neue Drag Queen Race oder so ähnlich.
Nein.
Ja. Und jetzt ist eine große Diskussion in der Drag-Szene, ob Heidi Klum die richtige ist, um dieses Format zu moderieren, zusammen mit Conchita Wurst übrigens und Bill Kaulitz, wer sonst? Naja, aber viele Drag Queens sagen halt auch, ohne Heidi Klum hätte dieses Format niemals zur Primetime gesendet werden können und es würden sich nicht viele Leute anschauen. Und deswegen sind sie auch irgendwie froh, dass Heidi Klum da das macht. Ja, deswegen kann man auch sagen, ja, ist doch gut, wenn H&M solche T-Shirts verkauft und Leute das tragen.
Hast du ein T-Shirt von H&M, wo Feminismus draufsteht?
Nee, aber wir können dann gleich zur nächsten Frage kommen, weil ich habe ein T-Shirt, das ist aber im Internet bestellt, also wahrscheinlich noch schlimmer als H&M, keine Ahnung. Und da steht, The Future is Female drauf. Und die große Frage, die mir gestellt wurde, The Future is Female, ich lese es gerade überall, aber was soll das eigentlich? Ist es nicht, also widerspricht es nicht dem feministischen Gedanken, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sein sollen? Die Frage kommt übrigens von einer Kollegin.
Das ist eine gute Frage, wo ich glaube, ich jetzt bei der Antwort ein bisschen rumfabulieren muss, weil ich es wirklich eine schwere Frage finde.
Ja.
Aber ich habe mich an dem Slogan tatsächlich auch ein bisschen gestört. Der ist ja nicht neu, den gibt es ja schon länger. Und ich habe mir jetzt ehrlich gesagt für mich so als Überspitzung eines wichtigen Themas abgespeichert.
Mhm. Ja, also ich habe dieses T-Shirt, ich habe es mir mal irgendwann gekauft in einem Überschwang, aber ich trage es nicht, weil ich es auch ein bisschen kritisch empfinde.
Gar nicht?
Wobei, nee, gar nicht.
Okay.
Ich mag aber im Allgemeinen keine Statement-T-Shirts, muss ich sagen. Ich finde das problematisch. Aber man kann es schon so interpretieren, meiner Meinung nach, dass man sagt, es heißt nicht Frauen an die Macht, sondern es heißt, die weibliche Energie sollte vielleicht eine größere Rolle spielen. Wobei wir dann auch wieder in der Klischeekiste sind, schnell.
Ich wollte gerade fragen, was ist denn
weibliche Energie? Was ist die weibliche Energie? Ja, da sind wir wieder bei dieser Bipolarität der Geschlechter. Männer gelten als aktiv, Frauen als passiv. Männer als aggressiv, Frauen als sanftmütig. Männer zerstören, Frauen erhalten und so. Aber wenn man es jetzt so sehen möchte, weil jede Person kann weibliche und männliche Energie in sich tragen und man sollte es vielleicht nicht als männlich und weiblich bezeichnen, man kann es auch als Yin und Yang bezeichnen oder sowas. Ja. Und wenn man einfach sagt, wir leben in einer Welt, die sehr von männlicher Energie geprägt ist, von Konkurrenzkampf, von Zerstörung, Leistungsdruck, Aggressionen, Kriminalität, dann würde es doch der Gesellschaft sehr gut tun, wenn eben diese so-called weiblichen Eigenschaften einen größeren Wert hätten und mehr Einfluss.
ja, wenn man vielleicht die Bezeichnung umdenken könnte, finde ich das eine ganz gute Interpretation. Ich finde auch, man kann auch mal drüber nachdenken, dass die Vergangenheit ja männlich ist, würde ich behaupten. Mhm. Also zumindest die Geschichtsschreibung sieht sie als männlich.
Ja.
Und dass man vielleicht einfach umdenken sollte, dass es quasi ein Anstoß ist, umzudenken und zu sagen, dass man die Zukunft eben auch nicht diese weibliche Rolle der Geschichtsschreibung ausblendet, sondern vielleicht auch mit einbezieht.
Ja, absolut. Also ich denke, dass die männliche Geschichtsschreibung auch viele, viele tolle Frauen hat unter den Tisch fallen lassen oder deren Einfluss wahrscheinlich schon da war, aber überhaupt nicht keinen Niederschlag gefunden hat in den Geschichtsbüchern. Und dass es jetzt vielleicht an den Frauen ist, auch mal mit die Geschichte zu schreiben, mit den Männern zusammen.
Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Moment. Frauen leben ja im Schnitt 5 Jahre länger als Männer. Müssten sie dann nicht der Fairness halber auch 5 Jahre länger arbeiten als Männer? Die Frage kommt von meinem Cousin Andreas. Schöne Grüße nach Berlin.
Ja, warum leben Frauen 5 Jahre länger?
Ja, warum tun sie das? Was glaubst du, warum sie 5 Jahre länger leben?
Meistens, also es ändert sich langsam, aber bisher war es immer so, dass Frauen mehr auf sich geachtet haben, im Sinne von selbstzerstörerischen Tätigkeiten wie Rauchen, Saufen, Drogen nehmen, keine Ahnung, weniger zum Arzt gehen. Aber im Zuge der Gleichberechtigung verändert sich das natürlich auch. Also inzwischen rauchen, glaube ich, genauso viel Frauen wie Männer. Und auch diese Belegung eben, dass Frauen weniger risikofreudig sind und deswegen sich nicht so schnell verletzen oder auch weniger arbeiten und sich und dadurch vielleicht länger leben, weil sie weniger körperlich hart arbeiten müssen, hängt ja auch mit dem System zusammen, mit der Gesellschaft. Und deswegen, wenn Gleichberechtigung herrschen würde, denke ich, dass Männer und Frauen genauso lang leben würden. Insofern muss sich das System ändern und nein, auf keinen Fall sollten Frauen länger arbeiten, wenn man vor allem die ganze Ungerechtigkeit des Systems auch in der Hinsicht bedenkt, ja.
Also man kann quasi sagen, nein, im ersten Schritt Gleichberechtigung, ehrliche, echte Gleichberechtigung und dann löst sich diese Frage von selbst auf.
Ja, es dauert halt wahrscheinlich noch 1 Million Jahre gefühlt. Mir geht das alles viel, viel zu langsam, aber immerhin tut sich gerade richtig was, das kann man schon merken. Allein schon, dass wir hier auf der Bühne sitzen, ist ein gutes Zeichen, finde ich.
Okay, Frage beantwortet, würde ich
Meinst
sagen,
du?
Oder? Ja, denk schon.
Ja, okay.
Hast Kurz du noch eine?
Ja, ja.
Na, her damit.
Wie gesagt, meine Fragen sind nicht so ausgefuchst. Die nächste Frage ist, lieben Feministinnen eigentlich alle Frauen? Da geht es wahrscheinlich um die Frauensolidarität hauptsächlich und diese Frage kommt von meiner guten Freundin Evelyn. Grüße hier.
Ich würde sagen, nein, ich liebe ja grundsätzlich nicht jeden Menschen. Es gibt doch auch Leute, die kann man einfach nicht ab,
ja.
Oder?
Also so aus Prinzip, alle Frauen toll finden, ist nicht der Sinn der Sache, sagst du, oder?
Nee, was meinst du?
Nee, auf keinen Fall. Also was ich schon bewusst mache, ist Frauensolidarität hochhalten. Ja, also auch so, wenn ich irgendwie unterwegs bin auf irgendwelchen, weiß nicht, Festen im Club oder so und ich merke, dass sich ein Typ einer Frau nähert und sie sich nicht ganz wohl damit fühlt, dann passe ich schon auch auf so. Also ich gucke, kennen die sich, es passt es jetzt, ist es in Ordnung? Oder auch wenn man so Männer und Frauen irgendwie abseits von Festen besoffen irgendwo sieht, dann gucke ich auch, passt es jetzt für sie oder wird sie da bedrängt? Also das ist mir halt ganz, ganz wichtig, dass ich auf meine Geschlechtsgenossinnen sozusagen achte und dass wir aufeinander achten. Das ist für mich Solidarität. Oder auch in der Arbeit. Letztes Jahr, als ich noch gearbeitet habe, saß ich in einer Konferenz und der Chef hat irgendwie eine sexistische Bildergalerie vorgeschlagen, die wir doch machen könnten. Irgendwie ging es um Last-Minute-Geschenke für Männer. Da war dann der Vorschlag Bier. Also Last-Minute-Geschenke für Weihnachten, Bier. Und dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, so, also ich würde mich auch über Bier freuen. Dann ist sofort eine Kollegin von mir, es hat sich auch mit mir solidarisiert und hat gemeint, ich würde mich auch über Bier freuen. Und dann hat die Nächste gesagt, ich auch. Und dann war der Chef gleich eingeschüchtert und hat gesagt, okay, dann machen wir die Bildergalerie nicht. Und sowas finde ich halt wahnsinnig wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt und auch sich gegenseitig fördert. Also wenn ich weibliche Praktikanten habe, dann pflanze ich da schon ein wenig auch mein feministisches Gedankengut ein. Gerade habe ich einen Lehrauftrag an der Hochschule Ansbach und da versuche ich auch die Mädels, in dem Fall kann man wirklich Mädels sagen, weil sie noch jung sind, versuche ich einfach zu empowern. So.
Das finde ich ist auch genau, ich habe auch kein Problem damit und ich finde es auch nicht verwerflich, wenn man als Frau vielleicht auch andere Frauen fördert.
Ja.
Aber dass man jeden mag und jeden leiden und vor allem auch hinter allem steht, was andere Frauen sagen, das sehe ich auch nicht so. Man darf auch andere Frauen kritisieren,
es
das finde ich ganz
viele,
wichtig.
Es gibt viele sexistische Frauen und Frauen, die sich an Männer haften, weil sie wissen, sie kommen dann vielleicht schneller weiter, weil Männer immer noch eher in Machtpositionen sind und so. Oder auch viele Frauen, die über sexistische Witze lachen, weil sie einfach cool sein wollen oder weil sie von den Männern gemocht werden wollen.
Mein Hass ist, wenn Frauen immer über andere Frauen lästern und sagen, die kann doch nicht Auto fahren, da geht mir das Messer in der Hose
oder
auf.
Wenn halt gebodyshamed wird, um es mal mit einem Anglizismus zu sagen, also wenn man sagt so, ist die fett oder wie, was hat denn die an oder was hat die graue Haare oder was ist denn da los, also sowas mache ich einfach überhaupt gar nicht, ja.
Ja, das finde ich auch wichtig. Aber nein, Frauen können nicht alle Frauen leiden. Das wäre komisch und falsch.
Ja, weil Frauen sind ja im Grunde, das muss man leider so
auch
sagen,
nur
auch
Menschen.
Ich hatte mal einen Kollegen, der hat immer gesagt, ja, ich bin auf jeden Fall, setze ich mich für Frauen ein, weil Frauenrechte sind auch Menschenrechte. Und ich gesagt, ja, recht hat er.
Stimmt, ja.
Ich meine, dass man das überhaupt sagen muss, ist total seltsam, weil es ist ja so, so, so klar, so selbstverständlich. Aber man muss es doch immer wieder betonen.
Ja. Ich habe noch eine Frage für dich.
Ja?
Die ist ein bisschen schwer. Habe ich nicht auf meinem Zettel, aber okay. Ich stelle sie dir trotzdem. Und zwar, man will ja immer Frauen in Männerberufe bekommen. Mhm. So. Die sollen ja auch Professorinnen werden und die sollen Polizistinnen werden und die sollen Abteilungsleiterinnen werden und Ingenieurinnen. Aber es gibt ja auch sogenannte Männerberufe, die vielleicht jetzt nicht so viel Prestige mitbringen oder sogar gefährlich sind. Müllabfuhr oder gibt es jetzt nicht mehr so oft, aber im Bergbau arbeiten ja fast nur Männer oder im Gerüstbau, Maurerhandwerk und so weiter und so fort. Müsste man im Zuge der Gleichberechtigung nicht auch versuchen, Frauen in schlecht bezahlte, körperlich anstrengende und vielleicht lebensgefährliche Berufe zu bringen?
Boah,
die Frage kommt von meinem Freund.
Ja, vielen, vielen Dank.
Jetzt hat er sich gerade verzogen.
Aber
da ist er.
Der Freund passt immerhin gerade aufs Kind auf. Das ist insofern löblich. wenn man jetzt sagen würde, im Zuge der Gleichberechtigung, ja, müsste man.
Ja, irgendwie schon, oder?
Und ich meine, es ist ja auch bewiesen, dass Frauen körperlich sehr, sehr viel aushalten, allein schon, weil sie Kinder kriegen. Das heißt ja immer, Männer würden diesen Schmerz nicht aushalten können. Insofern,
glaubst
ja, warum
das?
Nicht? Ich weiß es nicht, kann man ja nicht sagen, kann man ja ganz schlecht vergleichen. Man hört es nur immer wieder, aber eigentlich ja. Ich würde es nicht machen wollen.
Ja eben, das ist doch, man kann doch auch nicht, also du kannst ja nicht jemanden versuchen, davon zu überzeugen, in einen Beruf gehen, der schlecht für ihn ist.
Ja, aber die Berufe müssen halt gemacht werden. Und ob sie jetzt von Männern oder Frauen gemacht werden. Außerdem, guck dir mal Prostitution an. Ich meine, was ist denn gefährlicher, anstrengender und demütigender als, also außer, du bist eine selbstbestimmte Sexarbeiterin, dann ist es in Ordnung. Aber es herrscht so viel Zwangsprostitution, auch vor allem auch in Deutschland. Und das sind ausschließlich Frauen, die da arbeiten. Also
ja, das ist ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, eine Deutschlandfrage. Weil wenn du in andere Länder guckst, da sind es ja mitnichten nur Männer in gefährlichen Berufen. Allein zum Beispiel, wir hatten es ja vorhin, Sweatshops. Da arbeiten auch genug Frauen unter richtig schlimmen Bedingungen und sterben regelmäßig, weil die Gebäude einbrechen und so weiter und so fort. Also es gibt andere Länder, die haben diesen Gap nicht so. Gefährliche Jobs Männer, nicht gefährliche Jobs Frauen. Und außerdem, ich habe da mal ein bisschen mehr angeschaut, was sind eigentlich die gefährlichsten Berufe. Ich war überrascht an vielen Stellen. Einer der gefährlichsten Berufe ist übrigens auch Krankenschwester.
Ja, kann ich mir total vorstellen.
Das ist ein Beruf, der schon, glaube ich, noch zu einem Großteil von Frauen ausgeführt wird.
Na, ich meine, ich denke, dass das Argument immer käme, dass man sagt, ja, Frauen sind Mütter und Kinder brauchen ihre Mütter und deswegen sollten Frauen eben nicht in so fiesen Berufen arbeiten. Aber wenn Männer sich mehr um ihre Kinder kümmern, mehr Zeit mit ihnen verbringen, eine große Bindung aufbauen, dann hängen die Kinder meiner Meinung nach genauso an den Vätern wie an den Müttern und dann ist es im Endeffekt egal, wer im Notfall fehlen würde oder wie siehst du das? Ich bin keine Mutter.
Nee, ich sehe das genauso. Also ich finde, das wäre ein schlechtes Argument zu sagen, Kinder brauchen ihre Mutter und deswegen darf Mami keinen gefährlichen Beruf ergreifen. Ja. Weil Kinder brauchen auch ihren Papa und das ist für mich, glaube ich, kein Unterschied zwischen den beiden Sachen.
Aber jetzt stell dir mal vor, wir sind auf einem Boot und es geht unter.
Dann heißt natürlich es, will Frauen ich Frauen und Kinder zuerst. Das ist eine Frage, ich will doch nicht untergehen.
Ja, und dann sagen die Männer, ja, Frauen werden übervorteilt und in dem Fall haben sie auch
da
recht.
Da haben sie auch recht, ja.
Aber das ist halt auch wieder eine historische Geschichte, die sich vielleicht auch irgendwann auflösen wird. Man weiß es nicht.
Ja. Ja, ich finde es ist trotzdem gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Ja,
ja. Ich schaue jetzt mal auf meine Liste. Also ich glaube, ich habe nur noch eine, aber wirklich absolut überhaupt gar nicht intellektuelle Frage. Aber vielleicht eine Frage, die sich doch mehr Leute immer wieder stellen, als man glaubt. Und zwar, also es ist eine absolute Klischeefrage, aber ich stelle sie jetzt trotzdem einfach mal. Tragen Feministinnen keine BHs?
Doch.
Aber vielleicht muss man da mal auf die Geschichte des BHs eingehen oder ja, auch auf die zweite Frauenbewegung in den 70ern, oder? Wo Frauen, Feministinnen ihre BHs weggeworfen haben als Zeichen der Unterdrückung.
Ja, aber das waren ja nicht nur BHs, die haben ja irgendwie alles Mögliche verbrannt, alle möglichen Dinge. Also diese Geschichte von den verbrennenden BHs ist ja eigentlich so ein Mythos, oder?
Das weiß ich gar nicht.
Also ich habe das immer so gelesen, dass das gab Studentenproteste und da wurden tatsächlich Sachen in einer großen Tonne verbrannt und unter anderem war da, glaube ich, auch ein BH dabei oder die haben einen BH geworfen, ich weiß nicht mehr genau, aber das Klischee, dass Feministinnen alle ihre BHs verbrennen, das ist, glaube ich, ein Mythos. Wobei ich auch trotzdem glaube, dass das keine BHs tragen durchaus was Feministisches ist.
Absolut, ja. Aber inwiefern?
Weil wenn ich davon ausgehe, ich trage einen BH, weil ich vielleicht meine natürliche Brust verschönern möchte, in eine schönere Form geben möchte oder solche Dinge, dann ist es ein Akt der Selbstbestimmung und des Stolzes eigentlich auf sich und wie man ist. Und wenn man das weglässt und sagt, mir ist das jetzt ganz egal, wie meine Brüste unter dem T-Shirt aussehen, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, das ist ja die nächste Frage, es geht nicht immer nur ums Aussehen, es geht nicht darum, wie ich aussehe, es geht darum, was ich im Kopf habe oder was ich tue oder was ich denke, dann denke ich schon, dass es durchaus ein feministischer Akt ist, den BH wegzulassen. Mhm. Und da gibt's ja mehrere Punkte. Oder du sagst zum Beispiel, manche tragen ja auch gerne BH, weil sie halt nicht wollen, dass man ihre Nippel durchs T-Shirt sieht, was ich auch verständlich finde.
Das ist dann halt eine Art Selbstschutz, aber warum braucht dann die Frau diesen Selbstschutz, frage ich mich.
Den braucht sie eigentlich nicht.
Ja, aber...
Weiß sie, oder sie braucht
ihn vielleicht schon. Ich glaube schon, also ich habe schon einiges so drüber gelesen, auf so Erfahrungsberichte von Frauen, die versucht haben, keinen BH mehr zu tragen und die haben teilweise gesagt, naja, ich habe dann das Gefühl, oder es ist vielleicht sogar so, dass die das dann alle gucken. Ja, weil meine.
Ja, das stimmt ja auch. Mhm. Ich gucke ja selber, weil, also du kannst ja nicht umhin, wenn jemand an dir vorbeiläuft und der trägt keinen BH und da bewegt sich was und schaut vielleicht auch schön aus, dann guckt man halt so ein bisschen hin. Und trotzdem frage ich mich immer wieder, bei Männern gucke ich doch auch nicht hin.
Naja, das liegt doch daran, dass weibliche Brüste, da sind wir wieder beim Anfangsthema eigentlich, schon immer, oder dass die Frau an sich und ihre sekundären Geschlechtsmerkmale eben sexualisiert werden. Und das hat schon auch was mit dem patriarchalen System zu tun. Weil in erster Linie sind doch Brüste dazu da, um Kinder zu ernähren, oder? Und nicht, um Männer anzuturnen.
Ja, das stimmt.
Naja, aber nur weil Brüste eben so arg sexualisiert werden, weil halt so viel Pornografie auch existiert, ist man ja total getrimmt darauf, sogar als Frau inzwischen. Dieser männliche Blick, ja, Brüste sind irgendwie was Besonderes, was Tolles, was sexy ist. Ja, aber jetzt gucken wir mal in Naturvölker oder so, ja, wo alle immer nackig sind. Da spielen Brüste überhaupt keine Rolle als Antörner.
Ja, und ich finde es auch, ich trage selber oft gerne keinen BH. Ich habe auch nicht so einen großen Busen, das geht also schon. Aber ich würde zum Beispiel niemals in die Arbeit ohne BH gehen. Oder halt ohne einen Top oder irgendwas.
Ja, also ich würde mich da exponiert fühlen und unwohl.
Ja, ich würde mich auch wie heißt das Wort? Mir fällt es gerade nicht ein. Unangemessen fühlen. Ich würde mich einfach unangemessen fühlen und das Gefühl haben, dass ich jemanden im Endeffekt belästige?
Ja, naja.
Me too. Und jetzt beim drüber reden denke ich mir noch viel mehr, was für ein Quatsch eigentlich. Aber
völliger Quatsch. Es ist tragisch. Also solange es so ist, ist es tragisch, finde ich. Bei mir war es so, persönliche Geschichte, ich war jetzt ja auf Reisen und auf Reisen Also ich war auf Bali 6 Wochen und da haben viele Frauen keinen BH getragen. Und ich fand das total angenehm, habe dann auch irgendwann damit angefangen, habe mich aber dann schon etwas unwohl gefühlt. Und habe das dann wieder gelassen, weil ich schon das Gefühl hatte, ich spüre Blicke, obwohl die Balinesen selber, die Männer dort überhaupt nicht gucken. Das ist sehr, sehr angenehm. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das was mit der Religion zu tun hat etc. Und habe es dann erstmal wieder gelassen. Aber ich war dann eine Zeit lang auch in männlicher Begleitung. Und da habe ich es dann wieder gemacht, weil sobald ich einen Mann neben mir laufen hatte, habe ich mich total sicher gefühlt. Und da war es mir dann egal. Aber sobald ich alleine unterwegs war, habe ich mich nicht getraut, ohne BH rumzulaufen.
Und wenn da mehrere Frauen dabei gewesen wären?
Alle ohne BH?
Ja, alle ohne BH, keine
okay
BH.
Dann wäre es okay gewesen, denke ich. Dann wäre es auch okay gewesen. Also es stimmt, es liegt am Alleinesein, dass ich mich alleine nicht getraut habe. Weil als alleinreisende Frau ist man eh mehr in Hab-Acht-Stellung jetzt, als mit in Gesellschaft auf Reisen zu sein.
Trotzdem muss man nochmal sagen, diese Sache mit dem BH, das ist ja schon echt ein Thema eigentlich, weil es ist ja unbequem. Ich glaube, es gibt keine Frau, die sagt, ach, so ein schöner Bügel-BH, toll, super schön. Das ist ja, also es fängt hinten an. Das Ding hat hinten einen Verschluss. Du kannst dich nirgendwo anlehnen, ohne dass dir das in den Rücken drückt. Am Ende hast du da so einen Bügel unter der Brust, der geht öfter mal, geht es auch kaputt und dann piekst dir so ein Draht so hier vorne rein, ist super blöd. Und wenn du das Ding ausziehst, es ist immer so. Wenn du das Ding ausziehst, du hast irgendwelche Quetschstreifen, irgendwo drückt's, irgendwo hast du so Abdrücke. Das ist halt nicht super bequem. Und das ist eigentlich schon eine Bürde, die man sich da auch antut.
Das soll auch zu Rückenverspannungen führen. Aber andererseits kannst du auch zu Rückenverspannungen führen, wenn du wirklich großen Busen hast und den nicht stützen kannst.
Aber glaubst du, also ist das wirklich so?
Weiß ich nicht.
Wenn du nie einen BH tragen würdest, auch mit ganz großen Brüsten, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
Würde wahrscheinlich nichts ändern an den Rückenverspannungen.
Wahrscheinlich.
Ich weiß es nicht. Aber ich finde BHs gar nicht so unbequem wie du jetzt. Also ich finde das nicht so schrecklich.
Vielleicht hast du einen guten BH.
Ich habe einen, ja, der ist sehr, sehr gut. Der war aber auch sehr, sehr teuer, was irgendwie fies ist. Der hat 80 Euro gekostet, wo ich mir denke, boah ey, wir Frauen zahlen echt für alles immer mehr.
Ja.
Es geht ja bei Rasierern weiter. Was noch? Tampons, Tamponsteuer. Was hältst du von der Tamponsteuer?
Ja, mir war das immer nicht so ganz bewusst, aber es ist höchste Zeit, dass man das ändert. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum man darüber diskutiert.
Ja, da gibt es ja eine Petition, die ist auch durchgegangen.
Ja,
ne?
Ja.
Ja. Eine super Sache.
Ja, finde ich auch gut. Okay, also es gibt Feministinnen, die tragen BHs und es gibt welche, die tun es nicht.
Und jeder soll machen, was er will.
Ja, jeder soll machen, was er will, aber jeder soll sich auch mal, denke ich schon, kritisch damit auseinandersetzen, warum er das tut, wenn er es nicht gerne tut. Und ob er vielleicht einfach mal durch so einen, vielleicht, manchmal ist es ja auch so, du musst erstmal durch so einen unangenehmen Moment durchgehen, um zu merken, dass überhaupt nichts passiert, wenn du plötzlich ohne BH auf die Straße gehst.
Aber ich fände schon auch wichtig, dass Brüste im Allgemeinen weniger sexualisiert werden von der Gesellschaft.
Ja, wäre auch nicht schlecht.
Ja.
Schwer durchzusetzen, behaupte ich.
Mal schauen, was passiert. Wir können ja hier heute mal einen Anfang machen.
Genau. Finde ich gut. Okay. Machen wir noch eine?
Ich habe keine Frage.
Du hast
mehr.
Keine mehr. Ich hätte, glaube ich, noch eine auf meinem Zettelchen.
Warte mal.
Ich schau mal. Eine können wir vielleicht noch machen. Oh Gott. Ja, okay, die machen wir noch. Die ist aber echt kompliziert.
Noch komplizierter.
Die ist super kompliziert. Die ist auch von der Dori. Die ist echt eine gute Frage. Aber ich glaube, die Antwort ist, glaube ich, einfach. Okay. Wenn Sex und Gender nicht per se zusammenhängen, Gender also immer nur ein gesellschaftliches Konstrukt ist und folglich niemand als Mann oder Frau zur Welt kommt und das hier daraus resultierende Ziel sein sollte, dass auch keiner mehr gezwungen ist, sich in ein geschlechtliches Schema einzuordnen, dann gibt es ja die Frauen als Gruppe nicht mehr. Und dann ist die Frage, wofür steht der Feminismus eigentlich noch und kann er sich überhaupt noch legitimieren?
Ja, dann bräuchte es keinen Feminismus mehr und das wäre auch gut so.
Genau.
Dann wäre alles gut.
Das hat ehrlich auch so geantwortet. Deswegen kann man sie noch machen, weil sie eine kurze Antwort hat. Ja, wenn das so wäre und überall ankommt, dann braucht es den Feminismus nicht mehr. Alles fein,
dann
oder?
Würden wir in einer perfekten Welt leben.
Ja.
Dann würden aber vielleicht Männer sagen so, oh, ist aber voll schade, wenn die Frauen sich nicht mehr hübsch machen und nicht mehr anders aussehen als die Männer. Also was ich immer wieder als Argument höre, meistens von mittelalten, weißen, heterosexuellen Männern, ist, ja, Feminismus schön und gut, ich bin auch für Gleichberechtigung, aber ich will nicht, dass die Geschlechter sich so derartig angleichen, dass es keine Unterschiede mehr gibt. Ich finde es schön, wenn meine Freundin sich herrichtet und ein bisschen Lippenstift hat und High Heels trägt und so. Ja, und ich möchte, dass das erhalten bleibt. So.
Das ist aber, der Feminismus soll ja auch nicht machen, dass alle Menschen plötzlich hässlich sind, sondern der Feminismus soll ja nur machen, also viel, viel mehr, aber diesen kleinen Aspekt, wenn ich Bock habe, mich schön zu machen und zu schminken, ist toll, wenn ich eine Frau bin. Wenn ich ein Mann bin und Lust dazu habe, ist das auch okay. Und wenn ich eine Frau bin und keine Lust dazu habe, dann möchte ich nicht, dass jeder zu mir ankommt und sagt, bist du krank?
Ja, das absolut, ja. D'accord.
Ja. Und ich meine, das bedeutet ja auch nicht, dass, also die Idee des konstruierten sozialen Geschlechts bedeutet ja auch nicht, dass alle Frauen ganz männlich sind und alle Männer ganz weiblich, sondern das bedeutet ja nur, dass das eine nicht zwangsmäßig an das andere gekoppelt ist. Also biologisches Geschlecht, nicht gleich soziales Geschlecht. Das bedeutet aber nicht, dass diese zwei, Gegenseitigkeiten aufgelöst werden, oder? Nur, dass es halt auch changieren kann.
Ich fände es auch schön, wenn Männer sich mehr um ihr Äußeres kümmern.
Ja, ich auch.
Dann würden sie vielleicht auch mehr als ein schönes Geschlecht gelten. Weil wenn Männer wirklich auch mal anfangen, sich um sich selbst zu bemühen, dann sind sie auch absolut schön. Aber nur, weil von Frauen immer erwartet wird, dass sie sich über Äußerlichkeiten kümmern und Männer nicht. Deswegen gibt es gibt's überhaupt diesen Unterschied, aber den gibt es nicht per se. Qua Biologie gibt es das nicht, dass Frauen schön sind und Männer hässlich, finde ich jetzt nicht.
Überhaupt nicht. Und in der Natur, in der restlichen Natur, in der Tierwelt ist es ja oft auch umgekehrt, dass die prachtvolleren Tiere die Männer sind.
Das finde ich immer besonders faszinierend, weil es ist ja auch immer wieder so ein Totschlagargument von Männern, dass sie sagen, ist halt in der Tierwelt doch auch so, dass jetzt zum Beispiel Männchen promiskuitiv sind, zum Beispiel, ja, oder so. Immer wieder wird die Biologie hergezogen als Argument, oder dass halt es nur einen Hahn gibt und ganz viele Hühner und
so. Oder dass es nur Paare gibt, die aus Männchen und Weibchen bestehen.
Ja. Das ist aber absoluter Quatsch.
Das ist ja sogar alles in der Tierwelt Quatsch. Also stimmt ja alles hinten und vorne.
Ich habe auch erst heute einen Artikel über schwule Pinguine gelesen. Also das gibt's ja immer wieder. Es gibt wahnsinnig viele schwule Pinguinpärchen.
Schön, Vorreiter. Toll. Ja. Okay. Sind wir durch mit unseren Fragen?
Ich würde schon sagen.
Okay. Dann haben wir noch unsere zwei üblichen Kategorien. Und zwar, fast vergessen, ne?
Ja.
Das eine ist, ich fange mal an, mit der Frau der Stunde. Und zwar ist die Frau der Stunde für mich heute die eine amerikanische Fußballerin, die die geantwortet hat auf die Frage, ob sie ins Weiße Haus gehen möchte. I'm not going to the fucking White House. Damit hat sie natürlich nicht das Gebäude beleidigt oder abgelehnt, sondern es geht ja quasi um eine Kritik am Präsidenten. Das ist eine sehr tolle Frau, die sich auch generell engagiert für die Gleichberechtigung von Homosexuellen. Und die quasi im Endeffekt sagt, ich besuche nicht einen Präsidenten, ich gehe nicht zu einem Präsidenten, der frauenfeindlich ist, der sexistisch ist, der rassistisch ist, das werde ich nicht tun. Da werden wir als Team quasi keinen Knicks machen. Fand ich ganz toll und mutig. Ist natürlich auch gleich angegangen worden von Trump. Sie soll erstmal ihre Leistung bringen, so ungefähr, und dann kann sie ja immer noch, tolle Frau. Ja,
ganz tolle Frau. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich muss sagen, jetzt im Sabbatical verfolge ich die Nachrichten gar nicht mehr so extrem. Ich hänge nur noch so manchmal auf ein bisschen auf Facebook rum, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, aber ja, sehr, sehr coole Frau. Wollen wir dann gleich mit der zweiten Kategorie weitermachen? Klar. Wir haben in unserem Podcast immer zwei Kategorien. Die erste ist eben die Frau der Stunde. Die zweite Kategorie ist unser feministischer Moment. Da geht es darum, dass wir Momente aus unserem Alltag teilen, in denen wir irgendwie mit dem Thema Gender, Gleichberechtigung, Feminismus in Kontakt kamen, uns irgendwas aufgefallen ist zu dem Thema. Und bei mir war es neulich ein Moment, ich war in einer Yogastunde und ich mache jetzt schon echt seit 2-3 Jahren sehr, sehr viel Yoga, und es gibt eine sehr beliebte Position, die eigentlich fast in jeder Yogastunde vorkommt, das ist der Krieger. Es gibt den Krieger 1, 2 und 3. Und diese Position beruht auch natürlich auf der Geschichte eines männlichen Kriegers. Das sind wunderschöne Haltungen, ich liebe die. Und ja, es ist halt immer, also meistens sind in Yogastunden hauptsächlich Frauen, ich würde sagen 98-100%, und wir gehen immer in den Krieger. Und neulich war ich bei einer Lehrerin, einer Schweizerin, Luna nennt sie sich, und die hat angeleitet, dass jetzt alle in den Krieg, in die Kriegerin gehen sollen. Und ich dachte, wow, was für eine tolle Idee. Und ich konnte mich dann auch gleich viel mehr mit dieser Haltung identifizieren, muss ich sagen. Also ich habe mich gleich viel, viel mehr gemeint gefühlt und angesprochen gefühlt. Und habe die Haltung dann auch viel, viel mehr genossen, weil es ist eine sehr, sehr stolze, eben kriegerische Haltung, die einem Selbstbewusstsein verleiht, weil man einfach mit stolz geschwellter Brust und Armen nach oben steht. Und als sie dann gesagt hat, Kriegerin, war ich richtig gerührt. Das ist das erste Mal, habe ich die weibliche Form davon gehört. Und ich frage mich, wenn sowieso nur Frauen Yoga machen, was natürlich sehr schade ist, aber warum sagt man dann immer der Krieger?
Ich hätte so gern, dass du jetzt mal die Kriegerin machst. Aber das sieht ja sowieso ja. niemand. Ist ja ein Audio-Ding, dieses Podcast-Zeug. Ja, das finde ich auch, finde ich cool.
Also man kann ja abwechseln, man muss ja nicht nur noch in die Kriegerin gehen, aber...
Nein, aber es ist so eine kleine Möglichkeit anzuerkennen, dass es vielleicht auch für Frauen relevant ist oder auch kein unwichtiges Thema, wenn schon so viele Frauen Yoga machen.
Ja.
Warum machen so viele Frauen Yoga und so wenig Männer?
Das ist ein Fass ohne Boden, ich weiß nicht, ob wir das
so lange haben wir nicht mehr.
Nee, jetzt so viel Zeit haben wir nicht mehr und unsere Nachfolger hier auf dem Orange Mouse Festival, die scharren bestimmt schon mit den Hufen. Die wollen auch auf die Bühne, aber ich kann es dir nicht so genau sagen, weil es eine sehr sanfte Sportart ist. Man kann es nicht mal als Sportart bezeichnen. Es herrscht kein Wettbewerb, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es wird immer wieder gesagt, man soll sich bloß nicht mit der Nachbarin oder dem Nachbarn vergleichen. Und es geht in Richtung Gymnastik und das ist ja im Allgemeinen kein besonders... männliches Gebiet, nichts besonders männlich bewegt. Deswegen vielleicht.
Na gut. Dann sind wir schon am Ende, oder?
Würde ich schon sagen. Ja, ich bin eigentlich ganz wehmütig, weil es total schön war, mal wieder über Feminismus zu reden und nicht immer nur über Rückenschmerzen.
Jederzeit, Lisa, jederzeit kannst du zurückkommen. Mir fehlt noch eine Partnerin. Gerne, ach, komm
wieder. Ey, wirklich, ich würde so, so gerne mit dir machen. Echt, so, so gerne. Aber ich komme ja wieder und wenn MWD dann noch existiert, dann bin ich auf jeden Fall wieder dabei.
Sehr gut.
Ja, und ich kann ja auch mal ab und an eine Folge zuliefern von irgendwoher in der Welt, wo ich mich gerade aufhalte im Sabbatjahr.
Auch gut, finde ich gut. Ja. Sagst du unseren Zuhörerinnen noch, wo sie uns hören können?
Ja, auf jeden Fall auf nordbayern.de, auf Spotify, auf iTunes. Das war's, ne?
Ja, im Groben. Eigentlich über jeden Podcast-Player, oder?
Und jeden Podcast-Player, klar, kann man uns reinholen.
Genau. Gut.
Okay, dann, vielen Dank an die Zuhörer.
Ja.
Und aber auch ans Publikum hier vor Ort.
Ja.
Danke euch fürs Zuhören bei so einem schwierigen Thema. Auch an die Männer vor allem.
Ja. Danke, dass es keine unangebrachten Zwischenrufe gab.
Ja, genau. Da muss man ja echt dankbar sein. Fürchterlich, ne? Ja. Ja, vielen Dank, es war schön.
Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.